Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, Apostelgeschichte 2, hören wir mal so auf die ersten 13 Verse. Also Apostelgeschichte 2, die ersten 13 Verse. Als der Pfingsttag kam, waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher dabei. Sowohl solche, die vom Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber finden sich hier unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Wir wollen noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Und wir bitten dich, dass du jetzt uns das Wort eröffnest. Und wir bitten dich, Herr, zeig du uns jetzt dein königliches Walten. Bring du selbst Angst und Zweifel zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach du uns still und rede du. Amen. Ja, Pfingsten, Apostelgeschichte 2, das wissen wir alle, der Klassiker zu Pfingsten. Und ich denke, die gesamte Apostelgeschichte kann man nicht richtig lesen und verstehen, wenn man sie nicht als Missions-, als Gemeindegeschichte, ja letztendlich eigentlich als Geschichte des Heiligen Geistes liest und versteht. Worüber wollen wir heute Morgen einmal nachdenken, wenn wir uns jetzt diesen Text, diese 13 Verse da vornehmen? Und zwar, wir wollen über drei Dinge nachdenken. Wir wollen einmal nachdenken über die Gemeinde Jesu Christi, die reich ist an Heiligem Geist. Wir wollen in einem zweiten Schritt nachdenken über die Welt, die ohne den Heiligen Geist so dahin lebt. Und in einem dritten und letzten Punkt über das Leben, das reichlich erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Also über diese drei Punkte, die Gemeinde Jesu Christi, die also reich ist an Heiligem Geist. Wir wollen über die Welt nachdenken, die ohne den Heiligen Geist dahin lebt und letztlich noch über ein Leben, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Kommen wir also zu diesem ersten Punkt, die Gemeinde Jesu Christi, reich an Heiligem Geist. Man könnte jetzt zunächst mal über eine Gemeinde nachdenken ohne den Heiligen Geist. Das gibt es auch. Und zwar kann die vieles machen. Die kann reichlich Veranstaltungen machen. Eine solche Gemeinde kann auch ihre eigene Religion haben. Eine solche Gemeinde kann die christliche Kultur oder irgendwelche Traditionen pflegen. Sie kann sich auch Prinzipien des Christseins aneignen. Sie kann Dogmen aufstellen, sie kann gewisse Lebensweisen führen und einiges andere mehr. Das kann eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist machen. Dazu ist nicht unbedingt der Heilige Geist notwendig. Aber liebe Geschwister, wir wissen, das Besondere und Entscheidende ist, dass echte Gemeinde Jesu Christi den Heiligen Geist nötig hat. Und wenn Gottes Geist sich mit einem Menschen verbindet, dann geschieht eigentlich immer das, was wir uns gerne wünschen, nämlich ein neuer Mensch. Und das genau geschieht ja hier in dieser Geschichte, in diesen ersten 13 Versen, die wir da gerade gehört haben, aus dieser Pfingstbericht da in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Und die beginnt ja mit dem, ja vielleicht für uns etwas merkwürdigen Satz, als es da heißt, als der Pfingsttag kam. Nun, für den Evangelisten für den Evangelisten Lukas war das natürlich ein ganz klar bestimmtes einmaliges Ereignis. Und wir wissen, aus der Bibel gibt es weitere wunderbare Stellen, die solche einmaligen Daten, solche einmaligen Ereignisse darstellen. Denken wir nur an Galater 4, die Verse 4 und folgende, wo es da heißt, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Weihnachten. Oder gehen wir einen Schritt weiter, Johannes 19, der Vers 30, wo Jesus Christus am Kreuz schlussendlich sagt, es ist vollbracht, also sein Tod. Und dann wissen wir ja alle von diesem besagten dritten Tag, wo Jesus Christus auferstanden ist. Und dann kennen wir auch noch diesen 40. Tag, wo also unser Herr von dieser Erde weggenommen und in die Herrlichkeit seines Vaters aufgenommen wurde, also die Himmelfahrt. Und jetzt haben wir hier in unserem Text das Pfingstereignis. Nun muss man allerdings wissen, dass im Urtext steht da ein anderes Wort. Im Urtext steht da der 50. Und da man mit diesem Begriff nicht viel anfangen konnte, hat man versucht, ihn sofort zu übersetzen und so wurde aus dem 50. das Pfingstfest. Und jeder Bibelleser meint jetzt, dass damit also das Pfingstfest gemeint ist. Dem ist aber gar nicht so, sondern war ursprünglich also gar nicht das Pfingstfest, sondern es war in der Tat der 50. Und der 50. oder der 50. Tag ist also eine Redewendung gewesen für die Beschreibung eines der ganz großen jüdischen Feste. Und wer darin bewandert ist, der weiß, es gibt neben weiteren jüdischen Festen drei große jüdische Feste. Und das erste ist das Passafest, das dritte ist das Laubhüttenfest und dazwischen liegt das zweite große jüdische Fest, das sogenannte Schawottfest oder Wochenfest oder auch Erntefest. Hat also drei verschiedene Bezeichnungen. Und dieses Wochenfest, dieses Schawottfest, dieses Erntefest wurde also genau 50 Tage nach der Erstlingsgabe gefeiert. Und wie gesagt, wen das interessiert, wer das ausführlich nachlesen will, der kann also heute Nachmittag dritte Buch Mose aufschlagen, ab Kapitel 23. Da kann das jeder Einzelne mal so genau nachlesen mit diesen jüdischen Festen. So, um jetzt nochmal diese Reihenfolge klarzukriegen, am Tag nach dem Passafest wurde erst einmal diese Erstlingsgabe gefeiert. Und an diesem Tage, das ist ja schon interessant, an diesem Tage der Erstlingsgabe hat Gott die Auferstehung seines Sohnes gesetzt. Das ist ja schon mal recht bemerkenswert. Und genau 50 Tage später, wo es dann um dieses Erntefest geht, wo es nochmal um diese besondere Freude geht. Und jetzt muss man dazu wissen, dass nach jüdischer Tradition es nicht nur diese große Freude gefeiert wurde, sondern auch der Bundesschluss am Sinai. Das heißt, die Gesetzgebung wurde gefeiert, die Erwählung wurde gefeiert, dass der lebendige Gott sich mit diesem Volk da wirklich verbunden hat. Und deswegen, das lesen wir ja, haben wir ja in diesem Text gelesen, deswegen war an diesem Tage Jerusalem brechend voll. Aus den unterschiedlichsten geografischen Gebieten kamen die sogenannten Diaspora-Juden. Und mittendrin, irgendwo, was weiß ich, im Umfeld des Tempels, waren auch diese Spezialevangelisten da aus Galiläa, die eben dieses besondere Fest da auch mitgefeiert haben. Und jetzt passiert bei diesem Fest, wo also nicht nur die Ernte gefeiert wurde, sondern eben auch der Bundesschluss am Berg Sinai, passiert also jetzt etwas Faszinierendes. Und während sie da alle zusammen sind, kommt es ja zu zwei äußerlichen Phänomenen, die jeder Jude, der ein bisschen die Heilige Schrift kennt, sofort mit einem ganz besonderen Ereignis verbindet. Und zwar, wenn in der Weise Sturm und Feuer zusammenkommen, dann steht man gefühlt auf dem Berg Sinai. Und als damals der lebendige Gott an diesem Berg erschien und mit seinem Volk diesen besonderen Bundesschluss da gemacht hat, diese Ordnungen und Gesetze gegeben hat, da präsentierte sich die Herrlichkeit Gottes eben in diesen beiden äußerlichen Phänomenen, Sturm und Feuer. Und das erleben jetzt diese Jesus-Jünger aus Galiläa in Jerusalem, genau das. Und damit ist allen klar, dass jetzt wirklich etwas passiert, was die Propheten schon ja angekündigt haben und worauf sie also wirklich gewartet haben. Ja, man möchte fast sagen, jetzt passiert es endlich, das sogenannte Sinai-2-Erlebnis. Also wieder ein Bundesschluss Gottes, aber ein ganz anderer. Wieder dieser Sturm, wieder dieses Feuer, wieder diese unmittelbare Nähe Gottes, aber doch letztendlich eben ganz anders. Und liebe Geschwister, erinnern wir uns, damals auf dem Berg Sinai, was war das für ein Aufwand an Vorbereitungen? Erstmal die Heiligung des Volkes selbst, dann die Heiligung der 70 Ältesten und dann dieser Zaun um diesen Berg da herum und dann marschieren die 70 Ältesten da los, von denen dann nur noch Aaron und Mose weitergehen und zum Schluss nur noch Mose da in die unmittelbare Nähe Gottes, wo er dann unter anderem auch die Gesetzestafeln von ausgehändigt bekommt. Also was für ein Aufwand an Vorbereitungen. Und jetzt hier in unserem Text, da sind diese Jesus-Jünger aus Galiläa, ganz normale, einfache Leute, kein Priestertum, kein Klerus, keine besonderen Leute, ganz normale Leute sind das. Und auf diese Leute fährt jetzt sozusagen der Geist Gottes herab. Also wirklich ein Wunder, dass da geschieht, dass schon damals im 36. Kapitel des Propheten Hesekiel angekündigt wurde, wo Gott gesagt hat, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. 36. Kapitel des Propheten Hesekiel, der Vers 27. Und dann nochmal im 31. Kapitel von Jeremia, dieser Vers 31, wo es heißt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Und das haben jetzt diese Jesus-Jünger hier in unserem Text wirklich erlebt, dass Gott mit ihnen ja quasi einen neuen Bund schließt. Dass sie jetzt also sozusagen ja Glieder an seinem Leib sind. Dass sie jetzt Träger des Heiligen Geistes sind. Und das muss man wissen, das gab es vorher eben noch nie. Das gab es im ganzen Alten Testament, gab es das in der Weise noch nie. Sondern im ganzen Testament ist die Gabe des Heiligen Geistes, dass sich der lebendige Gott mit einem Menschen verbindet, immer nur eine Gabe gewesen für ganz bestimmte Menschen in einer ganz bestimmten Zeit, für ganz bestimmte Dienste. Und jetzt erleben diese Jesus-Jünger aus Galiläa das vollkommen anders. Ja, es entsteht wirklich Gemeinde, die reich ist an Heiligem Geist. Die reich ist an Heiligem Geist und dadurch, durch seinen Geist, jetzt natürlich auch Zugang hat zum lebendigen Gott. Dass sie jetzt wirklich auch Anteil erlangen am Heil. Dass sie jetzt wirklich auch ein Pfand bekommen für das ewige Leben. Dass sie Heilung bekommen, dass sie Heilsgewissheit haben dürfen. Dass sie jetzt durch dieses lebendige Wort Gottes wirklich geführt und geleitet werden. Und so kann man sich natürlich fragen, liebe Geschwister, was macht jetzt wirklich eine Gemeinde reich? Was macht jetzt wirklich eine Gemeinde reich? Ja, dass sie das zeitgemäße Programm haben muss, dass sie sich um jede Gruppierung kümmern muss, dass sie kulturrelevant sein muss, dass sie im Alltag ankommen muss. Ich denke, das sind zunächst mal Dinge, die erst einmal sekundär sind. Und vor allen Dingen bergen sie ja die Gefahr, dass man wirklich vom Wesentlichen abgehalten wird, vom Wort Gottes. Ich denke, echte Gemeinde Jesu Christi wird wirklich als arm empfunden. Ja, und sie ist oftmals auch arm. Aber sie hat etwas ganz Besonderes. Sie hat nämlich einen ganz besonderen Reichtum, denn sie hat diesen Geist Gottes. Das ist es. Und so kann es auf der einen Seite, liebe Geschwister, so kann es auf der einen Seite einen, was weiß ich, einen hochmodernen Multifunktionsbau geben, wo es an nichts anderem fehlt. Und auf der anderen Seite, da treffen sich was weiß ich, in einem schlichten, einfachen Raum oder in einem Wohnzimmer. Nicht, da kann es auf der einen Seite wenige Besucher geben, die treu zu den Veranstaltungen kommen, und auf der anderen Seite strömen Tausende in den Gemeindesaal hinein. Da kann es auf der einen Seite, kann es wirklich von der Kanzel ein rhetorisches Feuerwerk geben und auf der anderen Seite ein schlichtes, einfaches Zeugnis. Aber das Entscheidende ist, ob der Heilige Geist mittendrin ist. Das ist das Entscheidende. Was ist das furchtbar, liebe Geschwister, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist? Dann geht alles weiter, keine Sorge. Dann läuft alles weiter. Aber das Entscheidende fehlt. Das Entscheidende fehlt. Das ist dann manchmal so ähnlich wie so bei alten Häusern, wo da so eine Gedenktafel angebracht ist und man lesen kann, hier lebte oder hier wohnte oder hier arbeitete oder hier erfand. Und dann erscheint da der Name dieser Persönlichkeit, die schon längst verstorben ist oder ausgezogen ist. Und ich denke, liebe Geschwister, wie furchtbar ist das jetzt im Bild gesprochen, wenn es vor der Gemeindetür heißt, hier wohnte einmal der Geist Gottes. Und dann denkt man ganz andächtig darüber nach, wie das wohl gewesen sein muss, als der Heilige Geist noch drinnen war. Inzwischen läuft alles weiter, aber der Heilige Geist ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns wirklich mit ganzer Kraft und mit ganzer Freude und mit ganzer Klarheit wirklich darauf konzentrieren, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde ist. Nun kannst du dir natürlich die Frage stellen, woran erkenne ich denn den Heiligen Geist? Woran erkenne ich denn, dass in meiner Gemeinde der Heilige Geist ist? Und da kommen wir letztendlich wieder auf die ganz elementaren Dinge zurück. Nämlich der Heilige Geist ist wirklich dort vorhanden, wo eben das Wort Gottes reichlich vorhanden ist. Und was heißt das? Dass das Wort Gottes reichlich vorhanden ist, das heißt, dass das Wort Gottes gepredigt wird, dass das Wort Gottes geehrt wird, dass es geachtet wird, dass es gelebt und dass es umgesetzt wird. Dann kann man wirklich sagen, dass das Wort Gottes in einer Gemeinde reichlich vorhanden ist und ebenso eben auch der Heilige Geist. Das ist das Erste, was uns dieser Text also mitteilen möchte. Nicht die Gemeinde Jesu Christi, die wirklich reich ist an Heiligem Geist und hoffentlich auch hier unsere Gemeinde. Und jetzt müssen wir natürlich auch in einem zweiten Punkt mal nachdenken über eine Welt, die ohne den Heiligen Geist so dahin lebt. Denn auch das kommt hier in diesem Text zum Tragen. Nämlich, irgendwo, ich weiß nicht genau, welcher Vers das war, aber irgendwo hieß es ja auch, dass von den großen Taten Gottes also die Rede ist. Und diese Spezialevangelisten da vom Pfingstsonntag, die da alle da irgendwo im Tempelbereich da ausgeströmt sind und da ihre Verkündigungsansprachen gehalten haben, und das muss ja schon etwas Faszinierendes gewesen sein, nicht, die haben die ganz großen Taten Gottes erzählt. Und das ist im Denken des Alten Testamentes etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die großen und herrlichen Taten Gottes erzählt werden. Und was sind diese großen Taten Gottes? Und die großen Taten Gottes beschäftigen sich zum einen natürlich erstmal mit, was seine Schöpfung betrifft, also das gesamte Universum und dann unser Mini-Mini-Globus Erde bis hinein in unser ganz persönliches Leben, bis hinein in unsere eigene Erschaffung. Also alles wunderbare und große Taten Gottes. Und dann geht es weiter mit diesen Heilstaten Gottes, alles was sein auserwähltes Volk betrifft. Nicht die Erwählung Abrahams, Die Herausführung aus der ägyptischen Gefangenschaft, der Durchzug durch dieses Rote Meer, dann die Ereignisse am Berg Sinai, die ganzen Wunder, die während der Wüstenwanderung geschehen sind, und dann vor allen Dingen das Wunder der Landeinnahme des verheißenen Landes und die Feinde, die der lebendige Gott alle besiegt hat. Alles große, herrliche, wunderbare Taten Gottes. Und wir könnten jetzt noch weitere Heilsereignisse, Heilstaten Gottes aufzählen, und wir wollen natürlich auf die Heilstat natürlich schlechthin zurückkommen, die Heilstat, die für uns so unheimlich wichtig gewesen ist, nämlich alles, was mit unserem Herrn Jesus Christus zusammenhängt, nicht seine Geburt, dann wie er aufgewachsen ist. Dann der erste kritische Punkt in seinem Leben, diese 40-tägige Versuchung da in der Wüstenwanderung. Und dann, dass er das Evangelium verkündigt hat, die Wunder, die er getan hat, die Menschen, die er geheilt hat. Und dann natürlich die nächste schwierige Situation im Garten Gethsemane, wo es dann um das Bekenntnis geht, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann das Leiden und Sterben des Sohnes Jesus Christus am Kreuz und seine Auferstehung. Die Heilstat wirklich Gottes für uns persönlich auch. Und wenn ich all diese Großtaten Gottes höre, dann habe ich als Mensch zu reagieren. Dann habe ich als Mensch zu reagieren, dass ich diesen lebendigen Gott lobe, preise, ehre und achte. Und das ist keine Nebensache, liebe Geschwister. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es zeigt nämlich wirklich, die Art und Weise, wie ich mich da verhalte, zeigt nämlich wirklich, ob ich im Glauben stehe oder nicht. Und jetzt komme ich auf Römer 1, 21 zu sprechen. Da wird nämlich ganz deutlich gesagt, das ist die Sünde. Das ist die Sünde, dass sie Gott nicht gepriesen und ihm nicht gedankt haben, sondern in ihren Gedanken dem Nichtigen verfallen sind und ihr unverständiges Herz ist immer mehr verfinstert worden. Und liebe Geschwister, das ist doch ein ganz wesentliches Kennzeichen unserer Welt. Dass sie nicht mehr in der Lage ist, ja, oder ich möchte fast sagen, dass sie überhaupt nicht will, dass sie überhaupt nicht will, den lebendigen Gott über seine großen Taten wirklich zu loben und zu preisen und zu ehren und sie zu achten, dass sie wirklich ohne den Heiligen Geist einfach dahin lebt, dass es immer verfinsterter, immer dunkler, immer leerer in dieser Welt wird, ja, dass sie letztendlich das Leben reduziert auf diesen armseligen Rest Mensch, den er darstellt, wenn der lebendige Gott nicht mehr in der Mitte seines Lebens steht. Das ist es. Und zu solch einer Welt, die nicht mehr bereit ist, diesen lebendigen Gott zu loben, zu preisen, zu ehren, zu achten, zu so einer Welt gehört auch das, was wir hier in diesem letzten Vers da lesen, in dem Vers 13. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Nicht auch das gehört wirklich dazu. Es ist ja recht komisch, dass dieser Text da so mit diesem Satz da endet. Nicht andere haben ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßen Wein. Also sie sind high, sie sind so ein bisschen ekstatisch. Aber das ist keine Nebensache. Da kann man nicht einfach so drüber hinweglesen, liebe Geschwister. Da ist es wirklich so, dass sich Menschen da von der Teilhabe an einem Heilsereignis abschneiden. Das ist ja das Traurige an der ganzen Sache. Dass der lebendige Gott mit seinem Geist bei den Menschen nicht ankommen kann. Sie verschenken also in der Tat wirklich etwas Wunderbares. Und das ist ja etwas, ja, was bis heute noch für das Volk Israel gilt. Und sicherlich auch für alle Heidenvölker vielfach bis zum heutigen Tage. Das Einzige, wenn wir heute so in die Welt hineinschauen, das Einzige, was sie gegenüber dem lebendigen Gott noch zustande bringen, ist Häme, ist Spott, ist Ablehnung, ist Distanz. Das ist es. Aber trotz aller Nüchternheit dieser beiden Punkte, dass also die Welt nicht bereit ist, diesen Herrn zu loben und zu preisen über seine Großtaten und dass sie für ihn wirklich gesagt nur Spott und Ablehnung und Distanz übrig hat. Trotz dieser Nüchternheit, es gibt aber noch Hoffnung auch seit Pfingsten eben für diese Welt. Und das ist ja eben, was diese Spezialevangelisten da aus Galiläa in Jerusalem nicht gemacht haben. Sie haben bildlich gesprochen nicht die Türen zugeknallt. Sie haben nicht gesagt, wunderbar, wir haben jetzt den Heiligen Geist und darüber freuen wir uns und es ist ja jetzt so nett und kuschelig unter uns und jetzt machen wir die Türen dicht, es könnte ja noch passieren, dass andere das auch noch erfahren. Nein, so haben sie nicht gedacht, so haben sie nicht gehandelt, sondern sie sind mit dieser Botschaft, neue Menschen durch den Geist Gottes werden zu dürfen, sind sie hinausgegangen und haben etwas Faszinierendes erlebt. Haben etwas Faszinierendes erlebt, nämlich diesen diesen Sonderservice des Heiligen Geistes, dass sie nämlich in den Sprachen unterwiesen wurden, die da alle versammelt waren, da aus den verschiedenen Gebieten, dass sie nämlich in den Sprachen unterwiesen wurden, wo sie gerade lebten. Denn sie sagten das ja deutlich, warum hören wir die jetzt alle in Sprachen sprechen, wo wir gerade in der Diaspora sind? Und ich denke, das ist, was in dieser Welt ohne den Geist Gottes ja noch passieren kann. Dass sie, eine Vokabel, die ja immer wieder hier auftaucht, ist das Hören. Und das ist noch die Chance für diese Welt, dass sie das Evangelium noch hören kann. Und ich denke, das ist der erste Schritt aus der geistlichen Armut heraus, dass man das Evangelium hört. Wer Ohren hat, der höre. Und diese jüdische Truppe da aus der Diaspora, die hat das also jetzt als erstes erlebt. Die waren sozusagen die ersten Nutznießer. Nur sie waren auch diejenigen, die diese Botschaft dann auch wieder weitergetragen haben. Indem sie also nach wenigen Tagen wieder zurückgegangen sind, da wo sie lebten, da wo sie wohnen. Und dass auf diese Art und Weise das Evangelium sozusagen durch das Römische Reich getragen wurde. Also wunderbar, wie der Herr das gemacht hat. Ja, was dürfen wir heute persönlich daraus lernen? Natürlich haben wir nüchtern zu sein, was diese Welt anbetrifft, ganz klar. Das haben wir ja nun wirklich deutlich gehört, dass es wirklich eine Welt ist, die arm ist am Geist Gottes, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass wir resignieren, dass wir aufgeben, dass wir verzweifeln, sondern dass wir wirklich auch die Botschaft weitererzählen an unsere Nachbarn, an unsere Familienangehörigen, an unsere Arbeitskollegen, an Bekannte, an Freunde und so weiter. Das möchte der lebendige Gott, denn diese Chance haben wir heute noch, dass Menschen das Evangelium hören können und dass sie wirklich die wahren, die richtigen Schritte unternehmen, dass sie dann auch zum wahren, echten, wirklichen Leben kommen, ja, und letztendlich vor dem Gericht Gottes, ja, davon kommen, nicht da hineingeraten. Das ist allerdings auch unsere Aufgabe noch heute. Trotz aller Nüchternheit, trotz all dem, was wir in dieser Welt sehen, dass wir wirklich diese Botschaft also noch weiter sagen. Ja, und dann komme ich zum letzten Punkt. Und zwar das mit Heiligem Geist erfüllte Leben. Darüber möchte ich auch noch ganz kurz einige Gedanken weiter sagen. Denn das, was diese Jesus-Jünger da aus Galiläa in Jerusalem erlebt haben, das war ja aus meiner Sicht oder ist aus meiner Sicht eine unglaubliche Zäsur. Nämlich die Zeit vor ohne den Heiligen Geist, die Zeit mit dem Heiligen Geist oder die Zeit vor Pfingsten oder die Zeit eben nach Pfingsten. Und ich denke, dazwischen liegen Welten, liebe Geschwister, dazwischen liegen Welten. Ob ich nun ohne den Geist Gottes leben muss oder ob ich mit dem Geist Gottes leben darf. Stimmt doch, oder? Oder sind wir welche, die sagen, ja gut, ich bin vor 10, 20, 30, 40 Jahren bin ich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und irgendwo war der Heilige Geist da auch mit drin, ob er jetzt noch da ist oder nicht, was macht den Unterschied? Aber liebe Geschwister, wenn das jetzt wirklich so ist, dann muss uns dieser Text wirklich zur Umkehr führen. Wenn das nämlich keinen Unterschied mehr macht, ob ich einen Tag mit dem Heiligen Geist oder ohne den Heiligen Geist lebe, wenn das keinen Unterschied mehr ausmacht, wenn ich einen Tag in dem Bewusstsein mit dem lebendigen Gott lebe oder ohne dieses Bewusstsein lebe, dann läuft irgendetwas in meinem Leben falsch. Und deshalb zurück zu dieser Zäsur. Ich muss also wirklich umkehren. Der Unterschied muss für mich wieder also ganz, ganz deutlich werden. Ich will, dass ich wirklich sagen kann, ich will den Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Gespräch mit meinem Nachbarn wirklich in dem Bewusstsein der Führung, der Leitung des Heiligen Geistes führe oder nicht. Ich will diesen Unterschied. Ich will auch den Unterschied, ob eine angstvolle Stunde in dem Bewusstsein mit dem lebendigen Gott oder ohne dieses Bewusstsein gelebt wird. Und ich will auch den Unterschied, wenn es um die Versuchung geht, die doch ganz anders verläuft, wenn der Heilige Geist nicht da ist. Und ich will wirklich die Entscheidungen meines Lebens treffen, wirklich mit dem Heiligen Geist. Nicht dieser Unterschied muss also wieder ganz klar sein. Und deswegen ist es wirklich auch ein Geschenk des lebendigen Gottes, dass ich in Jesus Christus mit dem Heiligen Geist wirklich leben darf. Dass ich heraustreten kann aus dem Alleinsein bei mir und dass ich und meinen Möglichkeiten und diesen lebendigen Gott wirklich in Anspruch nehmen kann und darf. Ich will also wirklich diese Zäsur, ich will also wirklich diesen Unterschied, ich will, dass der Tag, ich will, dass die Not, die Glück, das Glück, die Freude, die Sorge, die Probleme, die Stunde, die Versuchung, die ich habe und so weiter und so fort, ich will, dass das jetzt wirklich, wirklich mit dem Heiligen Geist geschieht. Das ist letztendlich, was uns dieser Text wirklich deutlich machen will. Also wir haben einmal gehört, wirklich die Gemeinde Jesu Christi, die reich ist an Heiligem Geist. Eine Welt, die ohne den Geist dahin lebt, aber wo wir noch diese entscheidende Aufgabe haben, wirklich, dass die Welt dieses Evangelium von uns hören kann. Und dass, wenn irgendetwas da in meinem Leben falsch läuft, dass ich wirklich umkehre, dass in meinem Leben diese Zäsur stattfindet, dass ich wirklich diesen Unterschied in den verschiedensten Dingen haben will. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.